Willkommen, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und hallo Alfred.
Hallo.
Wir werden natürlich heute über Tesla und die vorgelegten Zahlen sprechen, tun wir gleich und wir schauen am Ende der Sendung auch auf Warta. Ich habe das Wort in den Mund genommen, dazu aber gleich noch mehr. Wir starten aber erstmal mit Bitcoin.
Ist ja nicht verboten.
Ist nicht verboten, aber weil es jetzt schon 3, 2, 1, die Kommentare kommen in dieser Sekunde rein dazu. Zum Teil auch
das direkt. Ist nicht verboten.
Nee, solange sie eine Etikette beachten, nicht beleidigend sind, darf man gerne kommentieren, auch zu diesem Thema. Und natürlich auch zum Bitcoin, da auch, gehen auch die Meinungen auseinander, wobei schon viele mittlerweile auch bullisch sind. Jetzt hat Trump, die mögliche Präsidentschaft von Trump, ja so ein bisschen beflügelt zwischenzeitlich. Er ist auf der positiven Seite, er sieht dem Ganzen offen entgegen, steht dem Ganzen offen entgegen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich mit der neuen Konkurrentin Kamala Harris aus? Weiß man das eigentlich?
Sie hat sich nicht so positioniert, weder für noch gegen den Bitcoin. Sie ist da noch neutral. Ich finde sowieso, dass das ein bisschen überbewertet wird, das politische Umfeld, was den Bitcoin betrifft oder überhaupt Kryptowährung. So wichtig ist das dann auch wieder nicht. Es sei denn, es wäre jetzt jemand im Raum gestanden als Präsidentschaftskandidat, der den Bitcoin abschaffen will oder ähnliches. Dem ist nicht so. Also der Bitcoin wird auch so seinen Weg gehen. Der ist etabliert. Da besteht keine Gefahr. Und ob man jetzt unterstützen muss wie Trump, der wird übrigens, ich glaube, am 27. noch auf einer Bitcoin-Konferenz auftreten, eine Rede halten. Das könnte auch nochmal positive Auswirkungen haben. Also man muss ihn jetzt auch nicht anfeuern, den Bitcoin, der wird seinen Weg schon gehen. Im Moment ist es eher so, dass es gibt noch einen Belastungsfaktor, das sind die MTGOX-Auszahlungen. Das ist ja die pleitegegangene Kryptobörse, wo jetzt tatsächlich wahrscheinlich nicht 140.000 Bitcoin, sondern es werden wahrscheinlich deutlich weniger sein, die ausgezahlt werden, weil viele Anleger haben schon Gebrauch gemacht. Vor einigen Monaten gab es schon mal die Möglichkeit, 90% des Geldes bezahlt zu bekommen. Das haben viele genutzt. Also man geht davon aus, 75.000 Bitcoin kommen zurück zu den Anlegern. Und die Angst ist jetzt, wie viele von diesen, die ja auf hohen Gewinn sitzen, die Anleger, wie viel davon verkaufen. Wenn es 20% sind, dann reden wir von ungefähr 15.000 Bitcoin. Das ist nicht wenig, aber zum Vergleich, das Land Sachsen, also das BKA für das Land Sachsen hat 50.000 Bitcoin verkauft und das hat den Bitcoin auch nicht so geschadet. Also insoweit, dieser Aufwärtstrend, den wir jetzt haben, der wird so ein bisschen ausgebremst durch diese MT-GOX-Angst, die übertrieben ist, aber sobald jetzt größere Verkäufe ausbleiben, glaube ich, könnte tatsächlich dieser Trend sich fortsetzen und dann werden wir auch über kurz oder lang irgendwann mal dieses Hoch bei 73.700 nach oben rausnehmen, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, weil, und das ist die gute Nachricht, die Nachfrage nach den Bitcoin-ETFs, bis auf gestern, da gab es kleinere Mittelabflüsse, davor gab es 12 Tage in Folge teilweise sehr deutliche Zuflüsse und dieser Trend, dieser Zufluss konstant, der zeigt doch, dass das Interesse immer noch sehr groß ist und dass immer noch viele Anleger nicht so positioniert sind, wie sie positioniert sein wollen in der neuen Asset-Klasse Bitcoin.
Und diese MTGOX-Geschichte wird ja dann auch über kurz oder lang jetzt mal ein Ende finden, selbst wenn es ein paar mehr sein sollten.
Als man das vielleicht ist genau die Sache, die Verkäufe sind immer endlich, aber die Käufe eben nicht. Ja. Und wir wissen alle, das Angebot an Bitcoin wächst nur noch sehr gering. Die Maximalanzahl ist bald erreicht und insoweit jede Nachfrage wird, wenn nicht wieder irgendwelche externen Verkaufswellen kommen, wird zu steigenden Kursen führen.
Dann schauen wir auf Alphabet, die gestern nachbörslich noch Zahlen vorgelegt haben. Erwartungen wurden übertroffen, Dividende wurde sogar angekündigt. Was sagst du zur Bilanz?
Absolut toll. Es war jetzt kein großes Übertreffen der Gewinn- und Umsatzprognosen, aber immerhin leicht drüber alles. Und es gab komischerweise, die Aktie ist ja gefallen, nachbörslich 3%, weil sich die Anleger, die ein, zwei Sachen rausgesucht haben, nicht so gut waren. Es gab eine kleine Enttäuschung bei den YouTube-Werbeerlösen, die sind nicht ganz so gut ausgefallen. Dafür sehr gutes Cloud-Geschäft, allen voran. Das wächst ja sehr dynamisch. Und man hat sich so ein bisschen gestört an den hohen Ausgaben für KI, 13 Milliarden Dollar im Quartal. Das war aber angekündigt und das durfte niemand überraschen. Außerdem, wenn es ein Unternehmen schafft, trotz dieser hohen Investitionen Umsatz und Gewinn deutlich zu steigern, seine Marge sogar zu erhöhen, dann zeigt es eigentlich, wie gut man da durch dieses Fahrwasser kommt. Also gleichzeitig wachsen, investieren und die Marge erhöhen. Eigentlich geht sowas nicht. Alphabet hat gezeigt, dass es funktioniert, dass man dafür jetzt abgestraft wird. Gut, die Aktie hat sich natürlich in diesem Jahr schon sehr gut entwickelt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen, aber Ich finde das super, was Alphabet da geliefert hat. Insoweit feuerfrei.
Investitionen sind ja auch immer wichtig, genau, für die Zukunft.
Also absolut, das ist ja eine sinnvolle Geschichte. Wir kommen gleich zu vielen Unternehmen, die den umgekehrten Weg gehen, die eben nicht mehr investieren, sondern sagen, wir machen jetzt das, was wir haben und versuchen, den Gewinn zu maximieren. Google ist in der schönen Situation, dass man beides kann. Hier sieht man mal die Entwicklung der Umsätze. Löwenanteil ist immer noch natürlich das Werbegeschäft im Suchbereich. Dann sind hier die Geschäftsbereiche und ganz oben drauf ist die Google Cloud, die ja am stärksten wächst und auch immer wichtiger wird.
Gut, also unterm Strich eine gute Bilanz, eine sehr
solide Absolut. Bilanz. Und den Rücksetzer, also ja, wir haben jetzt ohnehin ja ein bisschen korrigiert vom Rekordhoch. Genau. Das kann man durchaus mal.
Die Geldschwäche, die wir letzte Woche schon thematisiert hatten, die war eben da zu erkennen. Die Umschichtung ein bisschen wieder, auch Standardwerte sind gefragter. Wir schauen auf Tesla. Jetzt sprechen wir es an, die Bilanz. Ja, da war die Enttäuschung schon ein bisschen größer. Oder da war sie größer auf jeden Fall. Gewinnziel wurde nicht erreicht, obwohl es das sowieso schon ein bisschen niedriger
war. Ja, also das ist ja kein Ziel, das war die Prognose der Analysten. 61 Cent pro Aktie, gemeldet hat Tesla dann 52 Cent pro Aktie. Doch deutlich weniger. Der Umsatz interessanterweise war sogar 1 Milliarde besser als erwartet. Darum ist vielleicht die Gewinnverfehlung noch so ein bisschen schlimmer, weil man ja mehr Erlöse hat und mehr der Umsatz, der Gewinn doch recht stark eingebrochen ist. Das hat zwei Faktoren. Da kommen wir gleich noch zu. Das ist übrigens sehr interessant, um es kurz vorwegzunehmen. Es wird jetzt vielfach berichtet, die Marge wäre gesunken bei Tesla. Das Gegenteil ist der Fall. Die operative Marge im Autogeschäft ohne die Vergütung ist sogar gestiegen im Juni-Quartal gegenüber dem ersten Quartal. Wenn auch nur leicht, aber immerhin. Das ist ganz erstaunlich. Das gab es schon lange nicht. Also viele Quartale in Folge ist die Marge gefallen oder hier leicht gestiegen. Nur also das ist nicht so dramatisch. Und das Problem ist eigentlich hauptsächlich bei Tesla gewesen, dass man zwei große Kostenblöcke hatte. Zum einen hat man $600 Millionen in KI investiert, was auch ähnlich wie bei Alphabet ja eigentlich vollkommen richtig ist, aber eben nicht honoriert wird. Und zum zweiten hatte man noch extra Kosten von $622 Millionen, also sogar noch mehr aufgrund der Entlassung, Restrukturierungskosten. Und das hat das Ergebnis verhagelt. Und ohne diese Kosten für die Restrukturierung wäre das Ergebnis bei 66 Cent pro Aktie sogar über den Erwartungen gewesen. Insoweit, hier sieht man es übrigens nochmal, wir haben gerade gesehen, diesen leichten Anstieg der Marge. Wenn man diese $622 Millionen rausrechnet, dann wäre die Marge sogar wieder auf 8,7% gestiegen. Und zwar auf das höchste Niveau seit einem Jahr. Also das hat belastet, aber das sind ja einmalige Kosten, die in den nächsten Quartalen nicht wieder auftauchen. Insoweit, ja, eigentlich war das Ergebnis gar nicht mal so schlecht. Aber ja.
Vor allem das Automobilgeschäft hat natürlich gelitten oder da gab es Rückgänge. Du hast uns aber noch eine Grafik mitgebracht, dass es außerhalb des Automobilgeschäfts
war. Genau, Tesla hat ja weitaus mehr. Das sind die Gewinne oder besser gesagt die Bruttogewinne im Bereich außerhalb Automotive, also außerhalb der Autos. In erster Linie das Energiespeichergeschäft. Solar kommt auch noch ein bisschen dazu, aber gerade das Speichergeschäft ist sehr gut gelaufen. Und hier sieht man mal diesen Gewinnsprung auf jetzt fast $1 Milliarde im zweiten Quartal. Das ist eine sehr dynamische Entwicklung. Nachdem man ja vorher über einige Jahre in den roten Zahlen war, nimmt jetzt da das Gewinnwachstum doch ordentlich Fahrt auf.
Und das sehen wir jetzt auch nochmal mit dem Energiespeicher.
Genau, das ist das Energiespeichergeschäft. Das ist im zweiten Quartal förmlich explodiert auf 9,4 Gigawatt gegenüber, ich glaube etwas über 4 im Vorquartal, also mehr als verdoppelt innerhalb eines Quartals. Gerade diese großen Megapacks verkaufen sich wie geschnitten Brot. Das sind diese riesen Energiespeicher, kostet $1 Million, ist so groß wie ein Container. Und davon werden Hunderte verbaut für Solaranlagen, für Windparks, um den Strom dazwischen zu speichern. Also das brummt das Geschäft und zeigt, dass Tesla eben doch mehr ist als ein Autokonzern. Und darüber hinaus gibt es ja noch die Bereiche Robotaxi, KI.
Da gab es übrigens so einen kleinen Apple-Moment, weil es ging ums Robotaxi, den neuen Termin, und dann wurde One More Thing noch so quasi in den Mund genommen, was ja immer unter Steve Jobs das Ding war.
Ja, vielleicht hat Elon Musk gedacht, also ich habe mir das angehört, er war so ein bisschen lahm auf der Analystenkonferenz, also so richtig dynamisch war er nicht, das ist er manchmal, aber dann hat er gemerkt, er muss vielleicht doch noch irgendwas raushauen und hat dann gesagt, also neben dem neuen Termin, 10.10. ist der neue Termin fürs Robotaxi, war ja ursprünglich mal 8.8., hat er gesagt, es gibt One More Thing, was immer das sein mag, vielleicht das günstige E-Auto für unter $20.000, man weiß es nicht, aber das hat nicht geholfen, also zumindest dem Kurs nicht. Es gab ja tatsächlich auch keine große Überraschung bei dem Rahmenprogramm auf diesem Call. War jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten. Am Ende überwiegt doch diese Verfehlung bei den Zahlen, auch wenn sie plausibel erklärt werden kann. Das tut man an der Börse offensichtlich nicht. Deswegen dieser doch recht große Rücksetzer von 8%. Aber man sieht ja auch, ja, nach diesem 40% Anstieg ist es auch mal möglich, dass es bei Tesla Gewinnmitnahmen gibt. Ich sehe eigentlich das eher als eine ganz gute Gelegenheit, vergleichsweise günstig in die Aktie zu kommen. Wir waren ja schon bei $270, jetzt sind wir bei 230, sowas, glaube ich, in dem Dreh. Also alles nicht so dramatisch.
Wir werden es weiter verfolgen. Vielleicht war es tatsächlich nur ein kurzer Rücksetzer jetzt als erste Reaktion auf die eben Verfehlungen. Schauen wir mal. BYD, ja. Da ist das Thema mal wieder. Warren Buffett so ein bisschen, der hat erneut verkauft. Aber ich habe schon bei dir gelesen, es dürfte vielleicht das letzte Mal gewesen sein, dass uns so eine Meldung beschäftigt.
Genau, es ist nicht das letzte Mal, dass er verkauft hat, aber es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass es so eine Meldung gibt, weil mit dem letzten Verkauf von 5,06% auf 4,94% ist der Anteil von Berkshire Hathaway an BYD unter die 5%-Marke gerutscht. Und unter dieser Marke muss man nicht mehr über Veränderungen der Anteile berichten. Man kann es natürlich freiwillig tun, aber das machen die wenigsten. Warum sollte man das auch machen? Niemand möchte gerne veröffentlichen, was er dann so handelt und wie er handelt. Also insoweit wird das sicherlich die letzte Meldung gewesen sein, dass Warren Buffett verkauft. Es sei denn, er kauft wieder und kommt wieder über 5%, dann muss er wieder melden. Es kann niemand überraschen. Warren Buffett hat ja schon seit 2 Jahren mit kleineren, mit größeren Pausen verkauft, er Anteile sehr marktschonend. Warum? Das hat er nie so recht gesagt. Sicherlich ist es grundsätzlich so eine Ausrichtung, aus China, aus dem Markt rauszugehen. Da geht es weniger um BYD als vielmehr um geopolitische Geschichten. Jeder kann machen, was er möchte. Er macht das marktschonend. Und am Ende war es immer so, dass mehr die Nachrichten den Kurs belastet haben als die tatsächlichen Verkäufe. Und insoweit wird das jetzt auch den Kurs nicht weiter bewegen, zumal es jetzt, wie gesagt, auch keine Meldung mehr gibt. Mhm. Ansonsten, klar, wie über die Leitung natürlich auch so ein bisschen unter den schlechten Tesla-Zahlen. Auch die anderen chinesischen Autohersteller, NIO, Li Auto und XPeng, haben doch sogar noch sehr deutlich verloren heute aufgrund der Tesla-Reaktion. Aber eigentlich hat das nichts miteinander zu tun. Insoweit, der Anstieg ist so ein bisschen ins Stocken gekommen jetzt. Aber das kann sich auch sehr schnell wieder ändern.
Schauen wir mal. Wirklich das letzte Mal war, dass wir Buffett und BYD in einen Satz in den Mund genommen haben in dieser Sendung.
Ich bin gespannt. Ja,
glaube ich. Könnte schon passieren. General Motors hat auch gestern Zahlen vorgelegt. Und wir wissen ja, ne, es gibt die ein oder anderen Probleme in der Automobilbranche, aber die Zahlen waren gut, haben die Erwartungen übertroffen.
Die Zahlen waren sehr gut, deutlich besser als erwartet. Man hat sogar die Prognose nochmal angehoben. Man hat die ja mehrfach angehoben in letzter Zeit, weil, und das ist ja der Hauptgrund, weil man vor allen Dingen immer mehr wieder Verbrenner verkauft und die Elektroautoverkäufe zwar wachsen, aber nur im Moment, ich glaube, bei rund 3% des Gesamtabsatzes liegen. Also man setzt weiterhin vor allen Dingen auf die Trucks, so nennt man in den USA die Pickups, die hohe Margen einfahren, und ja, das hat zu enormen Gewinnen geführt. Aber, das jetzt übrigens kommen wir gleich dazu, das ist ein Ford, aber die Aktie hat trotzdem gestern verloren, und das liegt daran, dass man sich doch ein bisschen Sorgen macht um die Verkäufe in China, da kommen wir auch noch gleich zu. Aber vielleicht noch mal kurz zu dem Truck. Nicht nur General Motors, auch Ford, also setzen jetzt wieder verstärkt auf Trucks. Ford, auf diese Heavy-Duty-Trucks, das sind Pickup-Trucks mit, ja, man sieht es, die können, glaube ich, bis zu 20 Tonnen ziehen.
Der Verbrauch ist bei, weiß man ja, sehr hoch.
Weiß ich nicht, das sind 6,8 Liter Benziner- oder Dieselmaschinen drin. Natürlich jetzt nicht unbedingt das, was man für die Energiewende braucht, aber tatsächlich, hier steht es nochmal, out of my way, EV, weg, Elektroautos, die Amerikaner finden das gut. Und ja, General Motors und Ford setzen drauf. Ford hat übrigens jetzt gerade ein Werk, was man ursprünglich als E-Auto-Werk bauen wollte, umstrukturiert und baut jetzt diese Heavy-Duty-Trucks, weil man davon doppelt so viele verkaufen könnte. Ob das Sinn macht, weiß ich nicht. Kurzfristig schon, klar, man kann seine Gewinne optimieren. Nur langfristig, und das sieht man jetzt auch bei General Motors, die Aktie hat, wie gesagt, sehr negativ reagiert. Und das liegt auch an den schwachen Verkaufszahlen in China. Da kommen wir gleich noch zu, die haben wir nämlich auch mit dabei. Das ist ein Markt, der größte Automarkt der Welt. Der
da kauft man nicht solche Trucks.
Da kauft man nicht solche Trucks, ganz sicher nicht. Und da kauft man auch übrigens, das ist noch sehr interessant, auch General Motors, das ist das Projekt Origin. Da wollte man selbstfahrende Taxis entwickeln. Das läuft seit, glaube ich, 4 Jahren. Das wurde jetzt gestoppt, eingestellt, beendet. weil man sagt, ja, wir investieren da einfach nicht mehr. Wir setzen lieber auf die Heavy-Duty-Trucks oder überhaupt auf Pickups statt auf selbstfahrende Autos. Ohnehin hat man ja Riesenprobleme mit der Tochter Cruise. Also schon sehr rückwärtsgewandt. Zukunft wird gestrichen und E-Autos will man nicht mehr haben, sondern wir setzen voll auf die großen Trucks. Kommt nicht gut an am Markt. Also kam lange Zeit gut an, aber jetzt offensichtlich nicht mehr. Und wir schauen uns mal die China-Verkäufe an, weil das ist schon auch dramatisch, was da passiert. Das sind die Gewinne bzw. Verluste in China zurück bis 2020 quartalsweise. Und man sieht hier sehr deutlich schon diesen Rückgang. Und jetzt sind wir doch sehr deutlich im letzten Quartal in die in die roten Zahlen gerutscht. Man verliert Geld in China. Das finden die Anleger dann doch nicht mehr ganz so witzig. Und wenn man mal sieht, noch eine Grafik, den Marktanteil. GM hatte mal einen Marktanteil 2015 von 15% in China. Jetzt hatten wir nochmal diesen riesen Einbruch im zweiten Quartal auf nur noch 6%, 6,4 genau genommen. Und wenn man den wichtigsten Markt der Welt nicht mehr ausreichend bedient, dann hat man ein Problem. Und das hat GM, nicht nur GM, das haben auch andere große Hersteller. Volkswagen ist da sehr weit vorne zu nennen. Und da ist es die Frage, ob das dann der richtige Weg ist, einfach nur auf kurzfristige Profitoptimierung zu setzen und die langfristigen Chancen schwinden zu lassen und sie zu verlieren.
Da haben wir so ein bisschen das Gegenbeispiel, was du vorhin meintest, also über Alphabet und die Investitionen
in
die
Zukunft. Es geht auch beides, ist natürlich relativ schwer. Aber gerade bei Elektroautos, da muss man schon viel investieren und auch lange investieren. Und GM hat auch gesagt, wir brauchen 200.000 Stück, um profitable Elektroautos anbieten zu können. Aber wenn man natürlich da gar nicht hinkommen will, dann wird man es auch nicht schaffen, profitabel zu werden. Und diese Investitionen sind sehr, sehr hoch und da muss man eben durch ein Tal der Tränen gehen. Und wer das nicht will oder nicht kann oder nicht möchte, der wird zwar nicht jetzt ein Problem bekommen, aber dann irgendwann später. Denn ich kann nicht von heute auf morgen oder von ein paar Monaten sagen, hey, jetzt mache ich keine Pickup-Trucks mehr, jetzt mache ich E-Autos. Und zwar mit einer super Software, die entwickle ich in zwei Wochen im Keller abends. Das geht nicht, da kann man mal bei Volkswagen anfragen, wie das nicht funktioniert.
Na gut, wir werden es in den nächsten Jahren weiter beobachten. Ich bin da wirklich sehr gespannt. Porsche, gestern gab es die Gewinnwarnung wegen der Überschwemmung beim Zulieferer hauptsächlich. Und zum anderen gibt es heute jetzt robuste Q2-Zahlen.
Ja, die Q2-Zahlen waren gut, kann man nicht anders sagen. Die Marge wieder ein bisschen rauf im Vergleich zum eher schwachen ersten Quartal. Hilft aber dem Kurs jetzt nicht sonderlich viel, denn tatsächlich diese Warnung, gestern war es, glaube ich, mit dem Aluminiumhersteller, finde ich schon sehr, also ich will nicht sagen fragwürdig, aber merkwürdig zumindest, dass man jetzt die Jahresprognose senkt, weil ein Zulieferer, der Aluminium liefert, klar, ist natürlich ein wichtiger Rohstoff, dass man da keine Alternativen hat oder irgendwie, das ist eigentlich nicht so im Sinne eines großen Konzerns, der sich von einem Zulieferer den ganzen Jahresgewinn verhageln lässt, finde ich ein bisschen skurril. Aber ja, ist so und Porsche glänzt ja ohnehin seit einiger Zeit nur noch mit mangelnder Performance eigentlich gerade, was den Kursverlauf angeht. Und auch hier das Thema E-Autos auf dem Rückzug. Porsche hat jetzt bekannt gegeben, dass man dieses 5-Jahres-Ziel 80% E-Autos nicht erreichen wird. Man war dazu optimistisch. Man sieht es auch hier sehr deutlich an den Verkaufszahlen des Taycan, der im ersten Quartal massiv eingebrochen ist, im zweiten Quartal eingebrochen ist und jetzt das neue Modell, auch die Produktion gekürzt worden ist, also der neue Taycan, der wurde ja ein bisschen abgedatet, verkauft sich auch nicht mehr so gut und ja, das zeigt eigentlich, dass man, und das ist nämlich das Problem, es zeigt nicht, dass die Kunden keine E-Autos haben wollen, es zeigt nur, dass die Kunden die E-Autos, die da sind, nicht haben wollen, weil sie, gerade wie auch der Taycan, einfach zu teuer sind. Zu teuer und schlecht ist er jetzt nicht mehr, aber er ist immer noch doppelt so teuer wie ein Model S von Tesla und von den Fahrleistungen jetzt nicht unbedingt besser.
Wir haben noch einen Vergleich von den Taycan mit dem Model Y. Können wir uns auch noch angucken?
Nee, das ist nicht der Taycan, das ist der Porsche Macan. Der Elektro-Turbo im Vergleich mit dem Tesla Model Y. Und da sieht man mal, also Beschleunigung ungefähr gleich, Höchstgeschwindigkeit ungefähr gleich, Verbrauch ist der Tesla doch deutlich vorne. Reichweite ungefähr gleich, also schon vergleichbar, die Autos. Und jetzt kommt's, unten die letzte Zeile, der Preis, der zahle ich halt mehr als das Doppelte. Und da sind aber noch keine Extras mit dabei. Die Extraliste bei Porsche ist sehr lang und da kommen locker nochmal 20.000, 25.000 Euro dazu. Und ja, da bin ich schon fast beim dreifachen Preis wie bei einem Model Y. Klar, Model Y ist kein Porsche. Alleine das Image ist natürlich ein ganz anderes. Aber ob ich bereit bin, mehr als das Doppelte zu zahlen, ohnehin der die E-Autos von, also die E-Macans kosten in Deutschland 20% mehr als die Benziner, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt. In Amerika sind die E-Autos sogar 40% teurer und das ist eben der falsche Weg. Da muss ich mich nicht wundern, dass ich nichts verkaufe oder wenig.
Und dementsprechend die Kursreaktion dann eben auf die gestrige.
Ja, und ich finde Porsche immer noch nicht günstig, auch wenn die Aktien mal bei 120 waren, jetzt bei 70 ist. Da sind andere anderer Meinung, aber darum heißt sie dann nicht auch so, wie sie heißt.
Richtig, da sind wir doch schon beim Thema. Wir schauen auf Varta und sprechen über, jetzt Aufhänger natürlich, dieses Starruck, dass man sich refinanzieren will, Insolvenz vermeiden. Was sagst du zu diesem Weg, den man da geht seitens
Varta? Ja, finde ich brandgefährlich. Also es ist sicherlich gut gemeint, vor allem auch im Sinne der Arbeitnehmer, dass man die schützen will. Dieses Gesetz kommt ja von der EU, Starruck hat Deutschland übernommen. Heißt nichts anderes, als dass die Altaktionäre komplett enteignet werden. Sie verlieren alles. Und es wird dann einen Neuaufbau geben, also es wird dann eine Kapitalherabsetzung auf Null durchgeführt, dann eine Kapitalerhöhung ohne die alten Aktionäre, es sei denn, man heißt Michael Theuner, der einer der Hauptaktionär, der wieder mit einsteigen darf offensichtlich danach, aber für die normalen Aktionäre heißt das Totalverlust und das ist natürlich bitter und das ist insoweit auch schlimm, weil jetzt natürlich, sobald eine Firma in Deutschland in Schieflage kommt, jeder weiß, es könnte Starruck drohen und es wird die Aktie verkauft, der Kurs fällt und das Unternehmen ist nicht mehr in der Lage, sich irgendwie sonst zu retten durch eine Kapitalerhöhung oder ähnliches, weil der Kurs dann so unter Druck kommen wird. Also es beschleunigt eigentlich noch den Abwärtstrend von Unternehmen, denen es nicht gut geht. Denn man läuft immer Gefahr, über Nacht so eine Meldung zu bekommen, Starruck, und dann ist das Ziel auf einmal null.
Am Sonntag war es eben so, dass Varta das bekannt gegeben hat. Jetzt haben wir natürlich in den letzten Tagen, wenig überraschend, 1001 Meldungen, Nachrichten, Kommentar, E-Mail dazu bekommen, weil wir können auch mal einen längerfristigen Chart jetzt einblenden, du ja lange Zeit positiv gestimmt warst für Varta. Wir können auch mal sagen, wann du die Aktie zum ersten Mal auf dem Schirm hattest, zum ersten Mal empfohlen hattest.
Ganz lange Chart haben wir nicht dabei. Ja, das erste Mal habe ich Varta empfohlen, 2018 zum Kurs von 25 Euro.
Dann danach hier gestanden, du hast auf die positiven Aspekte hervorgeworfen.
Damals gab es auch die erste E-Auto-Fantasie schon, aber noch nicht so richtig. Dann hat ja Varta irgendwann sehr massiv in diese Richtung investiert. Die Aktie ist gestiegen, man sieht es da hinten noch, bis auf über 150 Euro. Das war im Sommer 2021 und alles lief gut. Gerade das Geschäft mit den Mikrobatterien, gerade Apple war einer der größten Kunden von Varta. Und dann hat die Aktie so ein bisschen Fahrt verloren tatsächlich. Es gab auch die eine oder andere schlechte Meldung oder das Gerücht, dass man Marktanteile verlieren würde. Für mich war aber immer noch diese E-Auto-Fantasie, die immer noch damals voll vorhanden war. Damals war übrigens auch schon Porsche potenzieller Kunde von Varta, die jetzt offensichtlich bei Varta dann noch einsteigen werden, nachdem die Aktie einmal genullt worden ist. Und dann gab es hier im September eine Warnung, schlechte Zahlen und vor allen Dingen, man hat keinen Ausblick mehr abgegeben. Und das war für mich dann das Signal zu sagen, also irgendwas stimmt wirklich nicht. Ich hatte schon vorher vielleicht so ein paar Bedenken. Nicht nur ich, andere auch. Ja. Aber das war dann letztendlich der Punkt, wo klar war, das Kerngeschäft, Mikrobatterien läuft nicht mehr. Da hatte man Rückgänge, man ist in die roten Zahlen gerutscht, man ist nicht mehr gewachsen. Und auch die E-Auto-Fantasie war auf einmal überhaupt kein Thema mehr. Und dann auch zusammen kein Ausblick. Die Aktie ist dann an dem Tag, ich glaube, 40% gefallen und so zwischen 40 und 50 waren wir dann in etwa. Und da habe ich dann auch gesagt, ich würde diese Aktie jetzt nicht mehr haben wollen.
Genau, wir standen hier, und das nochmal wirklich klar zu betonen, du hast auch gesagt, nee, also da ist jetzt zu viel im Unklaren, die haben sich auch sehr komisch geäußert, alles ein bisschen dubios, sodass du gesagt hast, nee, ab jetzt sofort Finger weg. Klar. Und es war ab diesem Zeitpunkt auch immer so. Ich meine, man kann sagen, dass du sie vorher ein bisschen gepusht hast.
Ja, ich habe zumindest, ich war sehr überzeugt, muss ich sagen. Es war für mich wirklich eine riesengroße Story, auch eine riesengroße Chance. Und klar, es war vielleicht ein bisschen zu spät bei 40 oder bei 50, zwischen 40 und 50 Euro zu sagen, raus. Aber aus heutiger Sicht war es richtig. Und ich habe tatsächlich, ich habe extra nochmal geschaut, man kann sich auch die Sendung alle anschauen, seitdem mehrfach vor der Aktie gewarnt und gesagt, ich würde jetzt trotz allem, obwohl der Kurs so günstig ist, jetzt nicht wieder einsteigen. Und das über einen Zeitraum der letzten fast zwei Jahre hinweg. Insoweit, klar, man kann jedem irgendwas vorwerfen, aber am Ende ist natürlich auch jeder selbst verantwortlich für seine Anlageentscheidung. Und jetzt nochmal auf den aktuellen Stand zu kommen. Mich wundert es, dass die Aktie noch bei 1,69 steht, denn tatsächlich das Kursziel ist null. Und das Beispiel Leonie, wo es dieses Starruck schon gab, da ging die Aktie, der letzte Kurs war dann, glaube ich, 0,4 Cent. Und dann ist der Handel eingestellt worden mit der Aktie. Und so wird es bei Varta auch laufen, zu 99,9%. Also es gibt da eigentlich keine andere Möglichkeit mehr. Insoweit, so traurig es ist, 1,69 ist im Moment immer noch ein sehr, sehr hoher Kurs.
Ja, ein illusorischer Kurs auch, weil du ja sagst, es wird auf nichts hinauslaufen. Ja. Und dann ist das Delisting und dann ist der Wert ja verschwunden von der Börse.
Insoweit ist es natürlich wirklich schlimm, dass es, ich habe es ja gesagt, dass es dieses Verfahren gibt für Aktionäre und auch für die Börse insgesamt, für den Finanzplatz. Denn es wird nicht der letzte Fall gewesen sein.
Also weiter werden die Batterien weiter an der Supermarktkasse dann liegen, wahrscheinlich, wenn sie dann sich restrukturieren.
Ja, davon kann man ausgehen, ja.
Die Börse von der Börse sind sie dann verschwunden.
Ja, es wird sie wieder geben. Sie werden ja wieder in die Börse gehen, nur eben mit komplett neuen Aktionären. Und wahrscheinlich wird Porsche dann auch mit dabei sein. Übrigens clever von Porsche.
Sicher, dass sie wieder in die Börse gehen oder kann man auch sagen, man bleibt dann privat?
Ja, sicher ist das nicht. Nee, das kann auch, muss auch nicht sein. Stimmt, kann auch so. Kann auch. Leone ist ja auch nicht wieder an der Börse.
Ich hätte jetzt fast vermutet, sie gehen nicht wieder an die Börse.
Wahrscheinlich sogar eher nicht. Ja, das stimmt schon. Aber gut für Porsche, die jetzt wahrscheinlich sehr günstig sich an Warta beteiligen können.
Ja, gut, vielleicht war es das letzte Mal. Wir haben auch nochmal aufgeklärt zwischendrin, was da alles so gewesen ist. Gerne darf man auch seine Meinung dazu abgeben und kommentieren. Das ist ja logisch. Ja, du gibst hier deine ab. Die Zuschauer dürfen jetzt wieder ihre abgeben. Wir haben die Kommentare aufgemacht. Auch um das nochmal klarzustellen, du hast nie gesagt, dass wir die schließen sollen. Das ist tatsächlich von der TV-Redaktion ausgegangen, weil es irgendwann ein bisschen überhand genommen hat.
Ja, also ich war ganz überrascht, dass es keine Kommentare mehr gibt.
Ja, wir sind mit dem Kontrollieren, das ist nochmal ein bisschen überhand genommen. Deswegen haben wir es eine Zeit lang geschlossen. Nicht um die Meinung einzudämmen.
Jetzt darf wieder kommentiert werden.
Und ne, bitte höflich das Ganze. Gerne Kritik, wie auch immer, die auch widersprechen, aber wir behalten da eine gewisse Netiquette. Genau. Dankeschön, Alfred, für heute, für den Moment. Danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.